Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Dieses Mal geht es bei uns um das Thema Hypersensibilität und wir werden uns wieder in drei Teilen diesem Thema widmen. Heute geht es vor allem erstmal um die Grundlagen, also was ist Hypersensibilität, was für Merkmale gibt es da und was ist es eben nicht. Viel Spaß! Hallo und schönen guten Morgen!
Hello again. Ich finde dieses Wetter so bescheiden.
Oh jo.
Ja. Wieso? Ja. Wieso?
Ja. Die Sonne lässt sich zwar blicken, aber bei so, ich weiß nicht, wie viel ist es bei euch gerade? Hier in München ist es gerade so 14 Grad oder so.
Ja, passt.
Der Sommer lässt
und
auf
Dauerregen.
Sich warten. Ah, Dauerregen?
Schön, dass der Regen kommt, schön.
Mhm. Ja, ach so, ja, jetzt kommt wieder so eine große Gewitterzelle irgendwie oder so, ne?
Die ist schon da die ganze Zeit.
Ach so, ja, hier geht's noch, aber ja, schön ist anders. Ja gut, Ende Mai in Deutschland, was willst du sagen? Ich habe letzte Woche noch zu meinem Mann gesagt, ach, stell dir mal vor, du hast eine schöne Hochzeit Ende Mai geplant und dann hast du so ein Wetter. Weil wir waren vergangene Woche in Kassel und da war wirklich auch katastrophales Wetter. Da hat so krass geregnet. Also das ist doch echt zum Kotzen.
Ja, wir haben ja ein Ende Mai-Kind und das ist total interessant zu sehen, weil als ich sie geboren habe, war Ende Mai 30 Grad.
Mhm.
Und umso älter sie wird, desto kälter wird es irgendwie. Er ist total abgefahren.
Ja.
Und ich weiß auch noch, dass ich Anfang Mai früher voll die schönen Geburtstage hatte und jetzt ist so 8 Grad, 7 Grad.
Ja, es verschiebt sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ne? Dafür haben wir ja jetzt auch häufig länger einen Sommer. Also das muss man ja auch sagen. Im September ist es jetzt häufig
länger ja
noch
nicht.
Richtig warm. Ja, es verschiebt sich nach hinten, also weit länger in den Herbst rein. Ja, in den Herbst rein.
Ja.
Also in den letzten
toll.
Jahren
hätte ich das
war
mal
es
bei
im
der
September
Zeugung gewusst.
Immer noch richtig schön.
Das stimmt. Aber ich habe ja extra versucht zu timen, dass ich Sommerkinder habe. Und jetzt waren wir auf dem Kindergeburtstag und haben gebankt, weil die Kinder waren im Wald und haben so Mord im Park nachgespielt, also mit so einem Guide und bla und mussten Mord aufklären. Und es war einfach richtig beschissenes Kackwetter. Also da hatten die im März viel besseres Wetter als jetzt die Kinder im Mai.
Ich hatte an meinem Geburtstag auch richtig gutes Wetter, aber da richtet man, das ist aber halt trotzdem kalt dann, weißt du, also mit dem Wetter hättest du dich jetzt auch nicht zufrieden gegeben. Das waren halt dann so, weiß ich nicht, 13, 14 Grad, was dann halt für Anfang März so richtig geil ist mit nur Sonne.
Ey, mittlerweile bin ich wirklich zufrieden.
Und außerdem, weißt du, was mich an dieser ganzen Wetterverschiebung am allermeisten nervt? Ich erzähle allen Menschen seit 31 Jahren, dass ich ein Frühlingskind bin. Was schon zu den Zeiten meiner Kindheit ein Hot Take war. Weil der Frühling beginnt erst am 21. März und ich habe am 8. März Geburtstag. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich bin ein Frühlingskind, weil ich nicht will, dass ich ein Winterkind bin. Und je später der Frühling kommt, desto schwieriger ist es für mich zu sagen, dass ich ein Frühlingskind bin. Dieses Jahr hat es Gott sei Dank richtig gut geklappt, weil wir Hammerwetter hatten. Aber es hat auch schon an meinem Geburtstag geschneit. Und da kann ich nur wirklich nicht sagen, ich bin ein
Wetterphänomene.
Frühlingskind. Wenn draußen ein scheiß Schneemann steht.
Phänomene? Hallo? Also.
Ja, naja. Schwierig.
Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich, wirklich, wirklich schon dankbar bei Sonne und 15 Grad. Also das reicht mir schon. Wir fahren mit einer sehr gut befreundeten Familie jetzt ein paar Tage weg. Und ich habe zu meiner Freundin auch gesagt, die ist genauso wie ich. Ist halt so witzig, weil die Männer sind genau gleich, die könnten Brüder sein. Ist erschreckend, wie ähnlich, dass die sich auch aussehen. Und meine Freundin ist auch so ein Touch dunkler. Ihre Tochter hat auch mal gesagt, die super blond und blauäugig ist. Ihre Mutter wäre Ägypterin.
Naja, bestimmt hat die irgendwie so Bücher vom alten Ägypten oder so gesehen, oder? Kleopatra?
Nee, die fand es super langweilig, dass ihre Mutter einfach Deutsche ist. Deswegen hat sie einfach erzählt,
sie wollte
dass ihre Mutter
exotische Ägypten.
Und keiner hat das angezweifelt.
Oh.
Und früher ist die ja immer mit so zwei kleinen, super blonden, blauäugigen Kindern rumgelaufen. Und dann haben die bestimmt immer gedacht, die wären die Nanny oder so. Die haben immer gesagt, ja, ich bin die Mutter, ich bin, ja, wirklich die Mutter. Ich bin wirklich, wirklich ernsthaft die leibliche Mutter dieser Kinder. Ich habe Gott sei Dank nur ein blondes Kind.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist bei dir doch auch so. Aber du bist inzwischen blond gefärbt. Also das, wenn du jetzt wirklich deine Naturhaarfarbe noch hättest, also inzwischen grau, vorher schwarz, dann wäre...
Wow, danke, danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Danke. Super Schwester, danke.
Manchmal komme ich echt auf Sachen. Ja, jedenfalls, wenn du jetzt noch deine Naturhaarfarbe hättest, also schwarze Haare, dann würde das auch bei deiner Tochter wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Wobei ich das so bescheuert finde. Also Freunde von mir, er ist Türke, schwarze Haare, schwarze Augen, sie ist deutsch, aber auch braune Augen und so Straßenköter Haare. Der Junge, hellblond und strahlend blaue Augen. Ja, also, abgefahren. Weißt du, aber ich meine, weißt du, klar, in ihrer Familie gibt es halt auch irgendwie blonde Leute und in seiner Familie, ich meine, in der Türkei gibt es jetzt auch Leute, die heller sind, so. Mm. Und natürlich, also er sagt halt dann auch so, wenn er irgendwie beim Kinderarzt mit ihm ist, also ja, das ist wirklich, nein, das ist nicht mein Neffe, nein, das ist nicht das Kind meines Freundes, das ist mein Kind.
Ja. Ja,
aber
ja, kann ich verstehen. Aber es ist halt, weil man sagt ja eigentlich, dominante Gene sind die dunkleren. Deswegen finde ich es nochmal umso. Aber ich find's cool. Also, dass ich ein blondes Kind habe, finde ich eigentlich ganz cool. Und auch, dass meine Kinder sehen sich ja null ähnlich. Die wirken ähnlich, wenn man sie erlebt, weil sie halt die gleiche Familie haben, also die gleiche bekloppte Mutter. Das finde ich halt auch spannend. Und ich habe auch Freunde, die sehen aus wie Zwillinge. Da sind 4-5 Jahre dazwischen.
Ja, das
ist krass. Die sehen aus wie Zwillinge. Das ist halt richtig. Also wie unterschiedlich das ist, immer super spannend. Ja.
Deine Kinder sind sich schon ähnlich, aber die sind ja auch sehr, sehr verschieden. Deine Große zum Beispiel ist ja viel sensibler als deine Kleine.
Boah, Mimi, du bist einfach heute wieder in Höchstform.
Erst der Joke, jetzt der Übergang. Hör mal. Ich habe noch keinen Kaffee heute getrunken. Woher kommt das?
Vielleicht solltest du weniger Kaffee trinken, dann kommt deine eigene Energy.
Ist echt so.
Das
ja,
ist
Leute, also
der
falls
Punkt.
Ihr es nicht mitbekommen habt, das sollte jetzt der smoothe Übergang werden zu dem Start unserer Folge. Denn es geht heute um Hypersensibilität. Und Sarahs Tochter ist nicht hypersensibel, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber sie ist ein kleines Sensibelchen und deswegen war das gerade eine gute Überleitung zu unserem Thema. Denn wir werden wieder in drei Teilen über das Thema Hochsensibilität oder Hypersensibilität sprechen und mal ausklamüsern, was Hypersensibilität überhaupt ist, was es vor allem nicht ist. Warum es zu Hypersensibilität keine pathologische Diagnose gibt und geben kann. Und wir werden auch über die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern sprechen. Und in der letzten Folge geht es dann noch um hypersensible Kinder. Also ganz viel spannender Content für euch in den nächsten drei Folgen über Hypersensibilität. Heute konzentrieren wir uns aber erst einmal auf die Basics und fangen an mit der Wortherkunft. Mit der Herkunft von diesem Begriff.
Und Mimi, noch mal ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. Meine Große war der Point, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Weil ich lange dachte, boah, also Hypersensibilität ist ja gerade auch voll der Oberhype. Und vielleicht hat meine Tochter diese Eigenschaft. Weil sie viele Eigenschaften, über die wir in den nächsten Folgen sprechen werden, halt auch inne hat. Und ich bin teilweise sehr überzeugt gewesen, wenn ich damals eine Testung mit ihr gemacht hätte, hätte sie vielleicht sogar die ADHS-Testung bekommen.
Ja, das ist Teil dessen, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden.
Nicht nur in der nächsten, auch in der übernächsten.
Auch in der übernächsten,
also,
ja.
Da werde ich wahrscheinlich immer noch.
Ja, aber ich muss auch schon sagen, bei deiner Tochter ist es auch, sie hat sich auch schon total verändert in den letzten 10 Jahren.
Ja, aber auch da werden wir in dieser Folge drüber sprechen, warum das vielleicht so ist und wie viel mein Mann und ich da reingebuttert haben. Also, erstmal, just saying, Hypersensibilität gibt es wirklich und ist auch keine Superkraft oder so. Ich bin gespannt, du hast im Vorfeld auch gesagt, Mimi, dass du ganz crazy Sachen über Hypersensibilität gelesen hast. Und ich bin echt wahnsinnig gespannt, was das für Sachen sein werden. letztendlich ist es so, dass der Begriff der Hochsensibilität von der Psychologin Elaine Aron geprägt wurde. Also sie hat auch einen Mann, das ist Arthur Aron, aber wir reden wirklich, Gott sei Dank, über eine Frau.
Düdü, muss man auch mal gesagt werden.
Genau, und nicht eine Frau, die eigentlich die Idee hatte und der Mann hat es dann veröffentlicht und er ist dann der Guru. Nein, es geht um Elaine Aron und sie hat in den 1990er Jahren angefangen, mit ihrem Mann zusammen, der Neurowissenschaftler ist, dieses Persönlichkeitsmerkmal systematisch zu erforschen.
Ist also noch ein relativ neues Phänomen, 1990er.
Absolut. Und 1997 veröffentlichte sie dann ihr bekanntes Buch.
Genau, das heißt The Highly Sensitive Person, How to Thrive When the World Overwhelms You. Also die hochsensible Person, wie man trotzdem durchstarten kann, auch wenn die Welt einen überwältigt. Das ist auch immer noch verfügbar, das könnt ihr euch immer noch bestellen, wenn euch das interessiert. Das ist quasi so das Guru-Buch, das erste große Buch, was es zu dem Thema gab.
Genau. Und darin beschrieb sie als allererstes wissenschaftlich fundiert eine Gruppe von Menschen, die Reize intensiver aufnehmen und tiefergehender verarbeiten und diese Feinfühligkeit auf Umwelt und soziale Signale haben. Und damals war die Idee wahnsinnig revolutionär, weil vorher oder auch immer noch, finde ich, ist es in der Gesellschaft so, dass viele Menschen als überempfindlich oder schwach betitelt werden, die einfach eine hohe Empathie haben oder sehr feinfühlig sind oder auf ihre Umwelt auch feinfühlig reagieren. Und dann ist es auf einmal ein neurobiologisches Temperament mit Vor- und Nachteilen.
Vor allem in der Generation muss das krass gewesen sein, weil wenn wir uns mal an unsere Eltern- und Großelterngeneration zurückdenken, ja, da war nur sensibel sein schon ein Problem. Geschweige denn hochsensibel. Mhm. Also das war die Zeit von reiß dich zusammen, heul nicht, ist doch nicht so schlimm, was soll das jetzt? So diese Erziehungsmuster gab es ja zu der Zeit ganz, ganz häufig. Also jetzt nicht in den 90ern selbst auch, aber ich meine vor allem die Leute, die dieses Buch in den 90ern gelesen haben. Ne? Also die in den 90ern schon erwachsen waren, die sind ja mit so einer Erziehung aufgewachsen. In den 90ern wurde das ja alles schon ein bisschen besser. Aber das muss ja, also da müssen die Leute ja gedacht haben, was ist das denn? Jetzt hier so ein neues, neumodisches Ding, damit die Leute da ihre Schwäche irgendwie erklären können oder so.
Ja, ich denke, dass das gerade bei den Nachkriegsgenerationen einfach super schwierig war. Da war jegliche Gefühlsregung ja nicht erwünscht. Ich habe gestern noch einen True-Crime-Fall über Contagan gehört. Und da fand ich das einfach auch nochmal interessant, warum Contagan so ein wahnsinniger Hype war, weil nichts fühlen einfach die Medizin war.
Was ist Contagan?
Was? Du weißt nicht, was Contagan ist?
Nee, ich weiß nicht, was Contagan ist.
Okay.
Bin ich also jetzt, oh Gott, was bedeutet das?
Oh krass, ja, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Contagan ist ein Medikament, was in den 60ern, oh, nagelt mich jetzt nicht fest, 60er, 70er, das Medikament schlechthin war, weil man da gut mit schlafen konnte, weil man Erregungszustände damit regulieren konnte und was auch unter anderem Übelkeit in der Schwangerschaft wegmachen sollte. Und dann kamen ganz viele Contagan-geschädigte Kinder. Hast du davon noch nie gehört? Die Contagan-geschädigten Kinder?
Nee.
Okay, dann informier dich mal. Die hatten tatsächlich Fehlbildungen. Die hatten dann keine Schultergelenke, keine Arme, keine Ohren teilweise. Boah. Und die wurden halt damals durch dieses Medikament verursacht. Wenn die schwangeren Frauen diese Pillen geschluckt haben, je nachdem wann und in welcher Zeit, das war ein mega, mega, mega großer Skandal in den 60ern, meine ich, weil die Pharmaindustrie damals auch noch gar nicht so überprüft wurde. Also es gab gar keine Regularien, wie Medikamente erforscht worden sind, weil die, da war Wachstum der Wirtschaft nach der Kriegszeit war an erster Stelle.
Mhm, krass.
Naja, auf jeden Fall, guck da mal nach, das ist wahnsinnig spannend. Und was mich einfach so erschrocken hat an diesem Thema war, dass diese Generation sich Pillen eingeschmissen hat und dass es völlig okay war, nichts zu fühlen oder sich zu betäuben. Weil, oder halt besser zu schlafen. Also viele haben das halt auch als Schlafmittel dann benutzt. Oder um halt in nicht so Erregungszustände zu kommen. Und das ist natürlich dann, 20, 30 Jahre später, genau heißt, okay, fühlen ist gut und es gibt hochsensible Menschen und das ist keine Schwäche, sondern eine neurobiologische Eigenheit. Das ist natürlich krass. Und tatsächlich sagen Forscher, dass rund 20%, also so 15-20% der kompletten Bevölkerung dieses Merkmal tragen. Egal welche Kulturen und Geschlechter oder Altersgruppen das sind.
Ach krass, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind.
Wahnsinn, ne? Ja.
Bei Hochsensibilität oder Hypersensibilität, da steckt ja schon viel in dem Begriff, aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich mir nicht so richtig was darunter vorstellen. Also ich wusste nicht, in welchem Sinne hochsensibel. Also in jedem Sinne oder nur was die klassischen Sinne angeht, also schmecken, fühlen, riechen, oder hat das auch was mit einer erhöhten Empathie zu tun? Also was bedeutet das eigentlich? Lass uns das doch mal kurz klassifizieren und ganz genau darüber sprechen, was Hypersensibilität ist, weil wir ja auch im Detail darüber sprechen werden, was es eben nicht ist. Was fällt alles unter Hochsensibilität?
Also das Gute ist auf jeden Fall, es gibt typische Muster. Kognitive und emotionale Merkmale gibt es auf jeden Fall. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen identisch alle Merkmale zeigen. Also viele Menschen versuchen ja eine Schablone zu nehmen und das dann so über alle zu stülpen. Das funktioniert nicht, weil es auch teilweise extrem kontextabhängig ist. Elaine Aron hat ein Modell entwickelt, das DOES-Modell. Also D-O-E-S, DOES, weil jeder Buchstabe für ein zentrales Charakterkriterium steht. Und da fangen wir mal mit dem D an, wa? Also D heißt Depth of Processing, also Tiefe der Verarbeitung. Und hochsensible Menschen verarbeiten Informationen gründlicher und komplexer. Das bedeutet im Einzelnen, sie reflektieren länger über Entscheidungen. Sie wägen mehr Möglichkeiten ab. Sie merken sich Details aus zwischenmenschlichen Nuancen länger. Also wenn du mit hochsensiblen Menschen sprichst, dann ist das Wahnsinn, was die da teilweise noch aus Gesprächen wissen. Da achten wir so gar nicht drauf. Und sie zeigen eine ausgeprägte Fähigkeit zur Metakognition, also zu dem Denken über das eigene Denken. Das ist dieses Overthinking. Mhm. Also du denkst über etwas nach und dann fragst du dich, wieso denke ich jetzt darüber nach? Was hat das mit mir zu tun, dass ich darüber nachdenke? Und das alleine, finde ich, hört sich schon wahnsinnig anstrengend an und das ist es auch. Also bei einem konkreten Beispiel, was ich in der Arbeit erlebt habe, ist zum Beispiel ein hochsensibler Jugendlicher erinnert sich nicht nur an das Ergebnis der Prüfung, nach der Prüfung, sondern analysiert im Nachhinein genau, warum er wie reagiert hat und warum er das wie geschrieben hat, wie die Stimmung im Raum war und wie sich das auf seine Leistung ausgewirkt hat.
Das ist krass.
Ja, das ist echt krass. Also es ist wirklich krass. Und das spielen die dann, das kannst du nicht spielen. Also die Gespräche, die ich danach mit hochsensiblen Menschen führe, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig spannend, sehr vielfältig, aber auch sehr komplex.
Ja, und für die Person natürlich wahnsinnig anstrengend.
Ja. Ja, der war danach fertig. Ja,
na klar.
Nach der Prüfung war der fertig. Mhm. Und alle sagen, ja, stell dich doch nicht so an. Klar, die Prüfung war anstrengend. Ja, aber der analysiert halt
alles
ja, daran.
Ja.
So, dann sind wir beim O, Overstimulation. Das ist die Übererregung und die Reizüberflutung.
Mhm.
Und aufgrund der intensiven Reizverarbeitung kommt es bei hypersensiblen Personen schneller zu Überstimulation, logisch.
Mhm.
So, zum Beispiel durch Lärm, grelles Licht, viele Menschen, Multitasking, Zeitdruck, hohe Erwartungen, die man an sich selber stellt oder die man denkt, die Menschen an einen stellen. Emotionale Reize wie Konflikte, Kritik und Überforderung.
Ich glaube, das ist noch das, womit sich die meisten Leute am ehesten identifizieren können, weil das ist ja ein Phänomen, was viele Menschen auch mal haben. Also ich glaube, das kennt ja jeder, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hat, ne, und man ist eh total geladen und dann kommt man in einen vollen Zug und alles ist zu viel und es ist zu laut und es ist zu grell und du denkst dir, ah Gott, ich will einfach nur nach Hause und meine Ruhe. Also ich glaube, das ist das, wo sich die meisten Leute noch mit identifizieren können oder wo auch nicht hypersensible Menschen das am ehesten nachvollziehen können, wie sich das anfühlt, wenn man das halt eben nicht nur an manchen Tagen hat, sondern immer hat.
Und das Nervensystem von hypersensiblen Menschen haben deswegen so einen niedrigen Schwellwert. Und das, was du eben beschrieben hast, Mimi, ist, wenn man sich mal so fühlt, wenn man überreizt ist, nicht gut geschlafen hat oder so, aber die haben das halt immer. Dieser niedrige Schwellwert, um Reize als zu viel zu bewerten, ist halt immer da. Und ein typisches Verhalten ist dann der Wunsch nach Rückzug oder Alleinsein, Reizbarkeit oder Müdigkeit nach einem vollen Tag. Und körperliche Stresssymptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Zittern sogar. Und ein großes Problem empfinde ich bei Jugendlichen, die an sich sehr unsicher sind und eigentlich ganz viel Bindung wollen zu anderen aus der Peer Group, aber hypersensibel sind, das gar nicht so schaffen. Und die haben einen verdammt hohen Leidensdruck. Weil Jugendliche sein ist eh schon eine Vollkatastrophe. Der komplette, na, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, komplette Körper, die ganzen neuronalen Sachen,
alles sind
alle im Umbau. Genau, wegen Umbau geschlossen. Und dann hast du auch noch diese Diskrepanz zu, ich will doch eigentlich raus mit meinen Freunden und es geht aber nicht.
Oh Mann. Und vor allem, wenn man das halt gar nicht rafft, warum das so ist. Also wenn man das zumindest weiß über sich, ne? Aber wenn man das gar nicht weiß und man sieht, bei allen anderen geht's und keiner hat ein Problem damit und nur ich habe ein Problem. Gerade das ist im Teenageralter nicht schön.
Ja, vor allen Dingen, ne, Pubertiere können grausam sein. Und ich habe auch schon so Situationen erlebt von einem Mädchen, die so großartig ist, aber aus meiner Sicht diese Hypersensibilität absolut hat. Und dann schafft die viele Sachen nicht. Und dann kommen dann andere und sagen, boah, ich bin auch hypersensibel, hä? Also ich schaff das auch.
Mhm.
Du glaubst doch wohl nicht, dass du jetzt was Besseres oder was Besonderes bist. Oder ich habe sogar ADHS und ich schaff das.
Mhm.
Das finde ich halt schwierig. Ne, wo ich dann auch mit ihr darüber spreche, jeder bei jedem ist das anders. Ich glaube jetzt nicht, dass die das haben, aber okay. Heutzutage ist man ja scheinbar nur Bär, wenn man irgendeine Diagnose hat. Ist man ja lame, wenn man keine hat. Ich weiß, dass das jetzt sehr bissig ist, aber ich erlebe das häufig in der Welt der Jugendlichen, dass es darum geht, wer hat die schlimmste Diagnose und wem geht es da gerade schlechter. Und ja, das ist einfach, finde ich, gerade einen ganz, ganz schwierigen Trend. Dann kommen wir zu dem E, Emotional Responsiveness. Das ist emotionale Reaktivität und Empathie. Also das bedeutet, hochsensible Menschen zeigen stärkere emotionale Reaktionen auf sowohl positive wie auch negative Ereignisse und ein hohes Maß an Empathie. Also sie spüren oft, wenn es anderen schlecht geht oder generell wie es anderen geht, ohne dass es angesprochen wird. Und ich rede jetzt nicht von, ich kenne dich und weiß das, sondern die kommen in einen Raum und spüren eine Energie.
Ja, und das finde ich abgefahren. Und das ist der Punkt, wo ich mir denke, how? Wie? Das klingt für mich wie aus einem Superheldenfilm. Also klar, ich meine, klar kommt man in den Raum und man spürt die Stimmung, ne? Also ich meine, das kann ja jeder, das ist ja nichts Besonderes, ne? Du kommst in den Raum, du siehst irgendwie, es ist entweder ausgelassene Stimmung oder es ist eine bedrückte Stimmung oder es ist irgendwie komisch. Aber bei den meisten Leuten hört es ja danach auf. Also du kannst entweder sagen, alle haben gute Laune, alle haben schlechte Laune oder es ist weird. So.
Mhm.
Aber was die da teilweise erspüren können, das ist für mich wie krass ist das denn? Wie geht das? Das finde ich so spannend und cool irgendwie, dass die das können.
Ja, findest du, das ist schon eine Superkraft? Ich finde es halt krass, weil die können genau sagen, zwischen wem diese Stimmung ist. Und die können auch sagen, ja, alle anderen finden es irgendwie komisch, aber wollen das überspielen. Das finde ich halt so. Die können den Kontext viel besser erfassen.
Ja, das meine ich ja. Das ist wie, als wenn sie Sachen wissen würden, die sie gar nicht wissen können.
Aber sie wissen ja nicht, was genau, die wissen ja nicht, die haben sich gestritten wegen.
Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Party bin und zwei Leute gehen sich die ganze Zeit aus dem Weg, den allermeisten Leuten fällt das ja gar nicht auf, weil man ja gar nicht den ganzen Raum scannt und gar nicht alles scannt und weiß, was ist und so. Also ich hatte das, ich würde mich jetzt nicht als unempathische Person bezeichnen, aber ich habe schon häufig am Ende des Abends irgendwie gehört, wo die dann gesagt haben, boah, hast du mitbekommen? Die haben gar nicht miteinander geredet, das war so weird. Und ich nur, hä? Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und das ist doch bei den allermeisten so, oder? Ich meine, man achtet auf sowas doch gar nicht. Wenn ich jetzt explizit geguckt hätte, okay, was ist jetzt zwischen, keine Ahnung, Jennifer und Mike oder so, dann würde ich sehen, okay, die gehen sich den ganzen Abend aus dem Weg. Aber die Leute können, machen, checken das ja, ohne dass sie explizit auf Jennifer und Mike glotzen den ganzen Abend, und so, um zu gucken, ob die miteinander reden. Sondern die spüren das ja, die spüren so die Vibes im Raum. Das finde ich so abgefahren.
Ja, also tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die ich mir angeeignet habe, um Sicherheit zu bekommen. Ich kann das auch.
Ja, weil du den Raum scannst. Du bist ein Raumscanner.
Ich bin
Raumscanner.
Du kommst rein
und scannst.
Ja.
Ja, ich bin gar kein Raumscanner. Ich scanne gar nichts. Ich komme rein und setze mich hin.
That's right. Ja, ja, ja.
Ich, keine Ahnung. Deswegen, ich meine, vielleicht muss ich da auch mal mehr drauf achten. Aber allein die Tatsache, dass du auch extra drauf achten musst,
ja, das
weißt
stimmt.
du?
Ja, das,
das
stimmt.
Das ist ja etwas, was du dir angeeignet hast. Mhm. Die machen das ja unbewusst. Die machen das,
die machen
einfach,
das einfach,
weil sie es machen, weil sie so sind.
Abgefahren, ja. Ja, auf jeden Fall. Studien zeigen, genau bei diesem Thema, dass hypersensible Personen eine Hirnregion, die für emotionale Selbst- und Fremdwahrnehmung verantwortlich ist, auch viel stärker aktiviert haben. Da geht es nämlich genau darum. Also die, so Hirnscans und so, ich gucke mir ja super gerne sowas an, ne? Auch so bei vermeintlich gesunden Personen zu ADHS-Diagnosen, vermeintlich gesunden Personen, Depressionen, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Weil das ist für mich, okay, die haben wirklich was. Das ist nicht nur gesagt und auferlegt, sondern das Gehirn erzählt die Geschichte. Das finde ich so spannend. Zum Beispiel habe ich da auch einige Kinder, die zum Beispiel mitbekommen, wenn die Lehrerin gestresst ist, obwohl das niemand gesagt hat. Und damit reagieren die dann auf Unruhe im Rückzug oder Hyperaktivität.
Ja, spannend.
Und die Lehrerin versucht das dann so ein bisschen zu überspielen und kaum einer kriegt das mit und die spüren, irgendwas stimmt nicht. Und das ist dann halt, wo viele hypersensible Kinder ein Problem haben, ist, wenn das nicht kongruent ist. Also wenn das Gesagte nicht mit ihrem Gefühl übereinstimmt, dann werden die unruhig. Weil dann bedeutet das ja, mein Gefühl ist schlecht.
Und werden dann auffällig.
Genau. Aber dazu kommen wir ja noch. Dann kommen wir zu S, Sensing the Subtle, also Wahrnehmung von Feinheiten. Hochsensible Menschen nehmen subtile Reize wahr, die anderen entgehen, haben wir jetzt schon mal drauf. Aber was für welche? Also kleine Veränderungen im Tonfall, Körpersprache oder der Atmosphäre, feine Gerüche, visuelle Details, Texturen, emotionale Schwingungen im Raum, dieses typische zwischen den Zeilen lesen. Sie sind oft sehr aufmerksam, detailorientiert und haben eine ganz starke Intuition. Und da ist eben der Punkt, wo ich echt sickig werde, wenn hochsensiblen Kindern und Jugendlichen genau diese abgesprochen wird. Weil die sagen dann natürlich, hast du schlechte Laune, hast du was? Nee, habe ich nicht. Das ist ja dann wohl dein Ding. Ich habe das nicht. Also ne, diese Intuition, die haben, die viele Kinder auch, die nicht hypersensibel sind, haben, die werden so abgesprochen, weil man selber unauthentisch ist. Und das finde ich halt total, also ja, schwierig.
Ja, und weil man selber auch nicht damit konfrontiert werden will wahrscheinlich, ne? Weil man selber zu unreif,
ja, genau,
ist, um damit umzugehen. Und dann wird gesagt, hä, nein, was redest du?
Ja, genau. Bist du jetzt ernsthaft sauer, weil ich die Butter nicht mitbekommen habe? Nein. Und eigentlich genau. Bin ich es schon. Ansonsten gibt es noch so typische Ausprägungen bei hochsensiblen Personen, die Sensorik angeht. Also so generell reagieren empfindlicher auf Geräusche, Licht und Textilien und Temperaturen auch. Bei Emotionen ist es so, dass sie häufig intensives inneres Erleben, starkes Mitgefühl, also wirklich starkes Mitgefühl. Wir reden jetzt hier nicht von Empathie, sondern dass die fühlen dann wirklich dieses Gefühl, obwohl es nicht ihr eigenes ist. Bei der Kognition ist es nicht selten so, dass sie eher ein langsames, aber dafür tiefes Denken haben. Diese Neigung zum Grübeln, zum Overthinken, alles 10-mal durchdenken. Mhm. Im Sozialverhalten zeigen sie häufig ein sehr harmoniebedürftiges Verhalten und haben häufig eine gute Menschenkenntnis. Logisch, wenn ich auf jegliche Stimmung irgendwie reagiere, dann habe ich natürlich ein hohes Harmoniebedürfnis. Die haben auch eine stärkere Stressreaktion und viel längere Erholungszeiten nötig. Also wenn wir uns aufregen, dann hat unser Körper ja schon auch länger, als wir das uns eigentlich bewusst machen, etwas von dieser Stressreaktion. Und bei hypersensiblen Menschen ist die Erholungszeit noch mal viel länger. Das muss man, finde ich, selber als Person wissen, damit man nicht ständig in irgendwelche Stresssituationen reinkommt. Das Gute ist, sie sind häufig super, super hyperkreativ und haben eine wahnsinnige Fantasie und ein super krasses ästhetisches Empfinden. Also das empfinde ich schon als eine Gabe. Wenn die dann irgendwie einen Raum sehen und alles sehen, was da möglich ist. Ich bin ja leider null kreativ. Null. Ich habe ja auch gar kein räumliches Verständnis.
Ja, das sagst du. Das finde ich bei dir und Mama immer so furchtbar. Ihr behauptet immer beide von euch, dass ihr gar nicht kreativ seid, was ich 0,0 so finde. Ich finde, du bist kreativ und ich finde auch, echt? Die Mama ist kreativ. Aber das ist inzwischen bei Mama auch so, das ist so jetzt ihr Ding. Weißt du, dass sie nicht kreativ ist.
Ja, nee, ja.
Ich kann das nicht, nee. Und du hast es auch so ein bisschen übernommen. Das finde ich nicht gut.
Aber wo bin ich denn kreativ? In was bin ich kreativ? Sag's mir. Ich will's ja gerne sein.
Hä, du bist doch in allen. Kreativität ist doch total vielfältig. Also zum Beispiel in der Gestaltung von deinem Wellnessparadies da hinten. Da warst du doch wohl kreativ in der Gestaltung, was so hinkommt, die Ästhetik. Da hast du auch bei deiner Sauna, wusstest du auch ganz genau, wie das aussehen soll.
Ja gut, dank Pinterest. Es ist nicht aus meinem Kopf entstanden. Ich habe mir 1000 Sachen angeguckt und habe mir dann gedacht, okay, ja, das übernehme ich so und das kann ich mir da. So, aber ich meine Kreativität im Sinne von, etwas entspringt deinem Kopf, deinem eigenen Denken. Ich habe Copy-Paste gemacht.
Ach komm, du bist doch in voll vielen Sachen kreativ. Kreativität ist doch auch keine Ahnung. Du hast 1000 Termine und findest irgendeinen kreativen Weg, nicht zum 15. Mal mit deinen Jugendlichen die gleiche Depressionsübung zu machen, sondern du überlegst dir irgendwas, was können wir jetzt machen? Oder mit deinen, weiß ich nicht was, Sozialphobikern, dass du nicht wieder mit dem Bus fährst, sondern du machst jetzt mal was anderes. Du überlegst dir da kreative Ansätze, wie du das machen kannst. Das ist doch auch Kreativität. Also, ich finde nur, ihr solltet da nicht immer so, ich bin nicht kreativ. Ja, ihr seid jetzt keine Künstler, ihr könnt jetzt nicht malen oder so.
Sweet.
Also wirklich. Leute, stellt euch nicht unter den Scheffel, das geht auch an euch da draußen. Nicht immer so unter den Scheffel stellen.
Nicht immer so unter den Scheffel stellen, okay.
Kreative Lösungsansätze ist auch Kreativität und Mama ist die Queen von kreativen Lösungsansätzen.
Das ist korrekt.
Na also.
Das ist korrekt. Ja, vielleicht liegt es daran, okay, sagen wir mal so, ich bin nicht kreativ in so künstlerischen Sachen, ja, oder so.
Gut, das okay.
Okay, na gut, danke dafür.
Also man kann ja offensichtlich diese Hypersensibilität sehr gut kategorisieren, man kann es eingrenzen und beschreiben. Aber wenn man es jetzt noch ein bisschen schwammig findet, man braucht, glaube ich, auch eine klare Abgrenzung. Also was ist es denn alles nicht? Ne, wir haben eben schon gesagt, wenn du mal überstimuliert bist nach einem stressigen Tag, ne, dann bist du nicht hypersensibel, sondern dann ist das so eine Begleiterscheinung von deinem Stress. Was ist es denn noch nicht explizit? Auch weil viele Leute ja vielleicht denken könnten, sie sind hypersensibel, obwohl sie es gar nicht sind.
Also ganz wichtig ist, Hochsensibilität ist keine Diagnose und vor allen Dingen auch keine psychische Erkrankung. Sie taucht in keinem Klassifikationssystem auf für diese psychischen Störungen. Ich sage ja ganz häufig zum Beispiel oder rede von dem ICD-11. Aber es gibt auch noch den DSM-5, der auch so ähnlich wie der ICD-11 wichtig ist. Und tatsächlich handelt es sich da um ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil heutzutage bei TikTok, bei Instagram tun viele Menschen so, aus meiner Sicht, als wäre es wirklich eine gefestigte Diagnose. Also es ist ähnlich zu sehen wie emotionale Stärke oder introvertiert sein. Das ist einfach, das ist man oder ist man eben nicht. So, ich finde eigentlich den Begriff des psychologischen Filter ganz schön. Also der bestimmt, wie tief oder sensibel oder differenziert ein Mensch Reize verarbeiten kann. Es ist nicht gleichzusetzen mit hohem Empathievermögen oder introvertiert sein oder Hochbegabung oder so. Auch nicht Autismus. Welche Abgrenzung es zur psychischen Erkrankung gibt, das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich finde es schon wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es ist halt auch nicht automatisch hochbegabt sein. Mhm. Es kann Überschneidungen geben, aber die Merkmale sind unabhängig voneinander. Und es ist auch nicht gleichbedeutend mit introvertiert sein, weil etwa 30% der hypersensiblen Personen sind extrovertiert. Trotzdem. Es hat auch nichts damit zu tun, dass sie besonders ängstlich sind oder so oder unsicher. Hochsensible Menschen sind nicht zwangsläufig ängstlicher, sondern feinfühliger. Das ist ein Unterschied. Die Reizverarbeitung zum Beispiel ist bei Hochsensibilität hoch. Wenn man introvertiert ist, ist das normal. Bei Empathiefähigkeit ist es normal. Soziale Empathie ist bei Hochsensibilität hoch. Introvertiert sein, variabel. Beim sehr empathisch sein ist es wieder hoch. So, also es gibt völlig unterschiedliche. Emotionale Reaktionen sind bei Hochsensibilität stark. Bei introvertierten Personen kontrolliert. Bei sehr empathischen Personen wieder stark. Hm. Bedürfnis nach Rückzug ist bei Menschen mit Hochsensibilität vorhanden. Bei introvertierten Menschen auch. Aber bei empathiefähigen Menschen, sehr empathiefähigen Menschen, nicht zwangsläufig.
Ja, hm.
Also um das mal ganz kurz zu fassen, es gibt ein paar Überschneidungen, aber nur weil es nach A aussieht, ist es halt nicht immer A.
Und ich glaube, ein ganz wichtiges Merkmal ist eben auch, Hypersensibilität ist etwas, was dauerhaft da ist. Es kommt und geht nicht, es gibt keine Wellen, es gibt keine, man hat es mal stärker oder mal schwächer, sondern es ist immer da. Und es gibt auch keine Therapie dafür und es gibt auch keine Medikamente dafür und es gibt auch keine Heilung dafür, weil es halt keine Krankheit ist und auch kein Störungsbild ist. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und als solches muss es auch betrachtet werden.
Absolut. Also hochsensible Menschen fühlen nicht nur stärker, sie verarbeiten halt die Reize auch tiefer. Und dadurch benötigen sie mehr Zeit zur Integration, um sich auch wieder aufzuladen, die Batterien wieder aufzuladen. So.
Mm. Ich habe einen Beitrag dazu gesehen, wo eine hypersensible Person, eine junge Frau, darüber spricht, wie es denn für sie ist, hypersensibel zu sein. Und sie hat auch zum Beispiel gesagt, dass sie auch schon in den einen oder anderen Streit mit ihren Freunden gekommen ist, weil sie weiß, dass sie nicht auf Demos gehen kann. Und ihre Freunde gesagt haben, ey, komm doch mit. Und wieso kommst du nicht mit? Das ist doch eine gute Sache. Und sie halt gesagt hat, ja, also politisch finde ich das auch super. Und ich würde da gerne mitmachen. Aber ich weiß, dass diese Demo für mich einfach zu viel ist. Und ich finde, das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn es darum geht, auch Empathie für hochsensible Menschen zu haben. Also, dass man dann quasi sagen muss, okay, du bist meine Freundin und ich würde zwar gerne, dass du mitkommst, aber ich sehe, dass das für dich nicht geht. Und für die meisten Menschen ist das ja nicht nachvollziehbar. Warum kann sie jetzt nicht mit auf die Demo gehen? Ja, mein Gott, dann gehen wir halt ein bisschen am Rand oder gehen wir ein bisschen nach hinten oder so. Aber man kann das ja gar nicht nachempfinden, wie das für die Person ist. Es sind viele Menschen, es ist laut, es gibt wahrscheinlich Trillerpfeifen oder irgendeine Trommel oder irgendwas. Es gibt Gerufe, es gibt Gesänge, es gibt Schilder, überall ist alles voll. Das sind ja Dinge, die so eine Person einfach extrem überfordern können. Und da finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir so jemanden in unserem Umfeld haben, die Leute dann nicht dafür verurteilen oder auch noch es schlecht machen wollen, weil die Leute können das nicht abstellen. Also für die Leute ist es dann einfach so. Und ich kann verstehen, warum das schwierig ist zu verstehen, aber es ist halt einfach so und den Leuten ist halt nicht geholfen, wenn wir denen dann noch ein schlechtes Gewissen machen, weil wir auf irgendeine Demo gegen rechts wollen und du bist doch gegen rechts, deswegen musst du jetzt mitkommen und das ist doch wichtig und wir müssen hier aufstehen und füreinander einstehen und so, aber die Person kann das einfach in dem Augenblick nicht und was das angeht, ist es ja auch kulturell bedingt sehr unterschiedlich. Also in manchen Kulturen ist es auffälliger, wenn jemand nicht laut ist und nicht präsent ist und nicht rumschreit. Und in anderen Kulturen fällt das weniger auf, weil die Leute da eher ruhig sind und es eher als positiv gesehen wird, dass sie ruhig sind. Empathie für hochsensible Leute ist auch wichtig. Die können zwar hochsensibel sein und hochempathisch sein und das spüren, was ihr spürt, aber es stresst sie dann noch mehr, wenn ihr keine Empathie für die habt.
Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die meisten halt immer noch nicht verstanden haben, was Hochsensibilität ist. Mhm. Weil wenn jemand nur ein Bein hat, sagt keiner zu dem, lauf einen Marathon. Mhm. Und viele psychische Erkrankungen werden schon toleriert, aber Hochsensibilität ist ja, kann sich ja jeder zuschreiben, der sich halt nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Und dann ist das so, ja, stell dich nicht so an.
Genau, es ist so.
Mein Gott, ich habe ADHS und gehe mit. Weißt du, so.
Ja, ja. Ja, und es ist halt so was Abstraktes, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass das für die Person wie etwas ist, was immer dauerhaft da ist. Also wie du schon gesagt hast, mit dem Bein. So, das würde niemand behaupten, aber das ist ja generell bei psychischen Erkrankungen so. Ne? Das, da haben wir ja auch schon ganz häufig drüber geredet, dass da immer gesagt wird, ah ja, reiß dich mal zusammen, ist doch nicht so schlimm, wie schlimm kann das schon sein? Aber wenn jemand jetzt eine Wunde hätte, dann würde man das nicht sagen, ne? Weil es halt sichtbar ist und nachempfindbar ist.
Und was du eben gesagt hast über die Kultur, das ist genau ein Punkt, über den ich heute auch sprechen will, weil in der westlichen Gesellschaft werden Leistungen, Geschwindigkeit und Belastbarkeit halt sehr hoch bewertet. Sensible Menschen werden dann zu empfindlich oder zu wenig belastbar, fehlgedeutet. Wie wir schon gesagt haben, hat das häufig mit unserer Gesellschaft zu tun, weil zum Beispiel in Japan wird Hypersensibilität oder generell in den östlichen Kulturen wird eher sehr gelobt. Da wird das mit Feinfühligkeit, Weisheit, Intuition und Tiefe assoziiert. Und da ist es halt wieder so der Klassiker. 5 Euro sind überall woanders, also sind immer noch 5 Euro vom Wert, aber egal, wo du 5 Euro hinlegst, kann es halt verschiedene Reaktionen und verschiedene Wertigkeiten haben. Und das sage ich auch meinen Jugendlichen ganz oft. Du bist nicht falsch, aber du lebst vielleicht gerade in einer falschen Lebenswelt. Einer Lebenswelt, die dir nicht gut tut, die dir das Gefühl gibt, du bist nicht richtig. Aber das ist nicht so. Gehst du irgendwo anders hin, dann ist auch total offensichtlich, dass du gut bist, so wie du bist.
Also ich glaube, dass das wirklich auch in vielen Ländern alles unterschiedlich gesehen wird und gehandhabt wird. Also ich meine, in Japan und China gibt es ja auch einen krassen Leistungsdruck. So, ne? Aber wenn du halt da, du hast ja eben gesagt, auch hypersensible Menschen können auch extrovertiert sein, aber dieses ruhige, besinnte, erstmal gucken, ne, ich nicht überstürzte, wird da halt positiver gesehen als in westlichen Kulturen. Also es gibt ja viele Beispiele, wo Leute, also westliche Touristen, Amis oder auch Deutsche oder auch Franzosen irgendwo in Japan unterwegs sind und sich ganz normal unterhalten und laut sind. Und für die Japaner ist das schon direkt so, was schreit der hier so rum? Also kein Sinn für den Raum haben. Also das ist da ja eh viel verbreiteter, ne? dass man respektvoll im Raum ist. Ne? Zum Beispiel in der U-Bahn sind alle ganz leise, da schreit keiner rum, weil sie wissen, sie wollen keinen anderen stören. Also die haben eh einen viel größeren Sinn für quasi den Raum und für die Leute um sich herum. Und wenn da passen halt, oder da scheint es halt so, als wenn hypersensible Menschen da besser reinpassen, weil sie dadurch weniger negativ in Anführungszeichen auffallen als eine Person, die hier in einem Zug irgendwie, wo eh sich alle unterhalten und alles ist laut und alle wuseln rum und du bist halt die Person, die halt dann gerade eher ihre Ruhe haben will und das alles als zu viel empfindet. Also ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall Unterschiede gibt. Was aber nicht heißt, dass das positiv ist, ne? Also ich meine, in Japan ist das auch problematisch, diese Art von Kultur teilweise, ne? Das möchten wir jetzt gar nicht so darstellen, als wenn da ist irgendwie alles super
nein,
ist
nein.
Und hier nicht.
Absolut wertfrei.
Genau, dass es halt da einfach weniger krass auffallen könnte, wenn du dort hypersensibel bist, ne?
Genau. Das wollte ich damit einfach nur sagen, dass es verrückt ist, dass es in verschiedenen Kulturen dieser Erde einfach verschiedene Wertigkeiten dazu gibt. Absolut wertfrei, wie das jetzt da gelebt wird. Und in dem Zusammenhang finde ich es einfach nochmal wichtig zu sagen, dass Hypersensibilität keine psychische Instabilität ist. Also Hypersensibilität erhöht nicht automatisch das Risiko für psychische Erkrankungen und dann, wenn, bitte wenn ganz groß, ein reguliertes soziales Umfeld Selbstwirksamkeit und Stressbewältigungsstrategien vorhanden sind. Was das alles nochmal bedeutet, da gehen wir in den nächsten Folgen drauf ein. Für mich war einfach wichtig, nochmal ganz klar an dieser Stelle zu sagen, das ist keine Schwäche. Die Umwelt entscheidet, wie es dann einem geht und wie man sich fühlt, aber es ist keine Schwäche. Also in stressreichen, chaotischen oder lieblosen Umwelten, die viele Reize haben, zeigen hypersensible Personen schnellere Überforderungen und Rückzug. Und in stabilen, wertschätzenden, feinfühligen Umwelten entwickeln sie vielleicht sogar überdurchschnittlich emotionale, kognitive und soziale Ressourcen. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen nicht per se verletzlicher sind. Sie profitieren einfach nur stärker von positiver Förderung und leiden stärker unter belastenden Reizen. Und wir als Umwelt, Eltern, Freunde, Fachkräfte, müssen halt irgendwie gucken, dass wir denen die Möglichkeit geben, das auch selber zu verstehen. Ich persönlich empfinde Hochsensibilität als wahnsinnige Ressource.
Ja, es kann halt auch wirklich viele Vorteile mit sich bringen, ne? Dass du einfach weißt, wie es den anderen Leuten geht. Ich meine, Empathie ist ja auch etwas, was wir immer sagen, soll auch bei Kindern gefördert werden. Ne? Du kommst besser durchs Leben, wenn du empathiefähig bist, wenn du weißt, wie es dem anderen geht. Du kannst dich reinversetzen. Und die Leute haben das halt einfach schon von Geburt an sowieso halt übermäßiger als andere Menschen, aber es ist ja gar nichts Schlimmes.
Nee, überhaupt nicht. Und wenn man diese Menschen in ein passendes Umfeld aufwachsen lässt, haben sie eine hohe emotionale Resilienz, eine super krass kognitive Tiefe und eine ausgeprägte soziale Intuition.
Mhm, ja, total.
Also, ich finde, das sind schon Superkräfte heutzutage irgendwie.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Hochsensibilität gesprochen und jetzt einmal ganz explizit erklärt, was alles unter Hochsensibilität fällt und wie es Menschen geht, die hochsensibel sind. In der nächsten Folge sprechen wir jetzt viel über die Abgrenzung. Also was ist keine Hochsensibilität und warum ist das gerade so ein Hype? Warum denken Leute, sie sind hochsensibel, obwohl sie gar nicht hochsensibel sind? Wir haben ja hier schon mal so ein bisschen über diese Overstimulation gesprochen, über diese Reizüberflutung gesprochen, die viele von uns vielleicht kennen, aber in der zweiten Folge wird es nochmal expliziter um diesen Hype gehen und über diese Differenzierung der Hochsensibilität, weil das ganz wichtig ist, dass Menschen nicht sagen, sie sind hochsensibel, obwohl sie gar nicht hochsensibel sind. Das ist ja bei allen möglichen Persönlichkeitsmerkmalen und Erkrankungen und Diagnosen und generell so, dass man das ganz klar abgrenzen kann. Wir hoffen natürlich, ihr fandet diese Folge schon sehr spannend und habt einiges über Hochsensibilität gelernt. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid zum Teil 2 von unserer kleinen Hochsensibilitätsreihe.
Absolut. Perfekter Abschluss, Miriam.
Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.